Ja, hier ist die Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg beim Bodensee. Oh Mann, was ist das für ein Leben? Warum habe ich überhaupt keinen Antrieb und keinen Schwung? Wie bin ich nur so unruhig und rastlos und kann nachts nicht schlafen? Und dann sind da noch diese Konzentrationsstörungen und diese Ängste. Kennen Sie das? Von sich selbst oder von anderen? Wenn solche Symptome auftreten, dann könnte es sein, dass die betroffene Person unter einer psychischen Störung leidet. Einer Störung, die vermutlich jeder kennt, die aber kaum jemand so ganz richtig versteht. Die Depression. Das Gemeine an einer Depression ist, dass die betroffene Person selbst nur ganz wenig dagegen tun kann, weil eben gerade die Psyche und damit die Willenskraft angegriffen ist. Fies ist zudem, dass eine Depression gerade auch für Außenstehende schwer greifbar, schwer nachvollziehbar ist, weil man sie gar nicht oder nur bedingt sieht. Depression, sie hat viele Gesichter und mögliche Ursachen und sie kann sich zu einem wirklich sehr krankhaften Zustand entwickeln. Und dann kann eine psychische Verzweiflung bis hinein in Todesängste oder Selbstmordgedanken gehen. Welche sind die möglichen Ursachen für eine solche Depression? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wie hoch stehen die Heilungschancen? Darüber spreche ich gleich mit Reinhold Rute. Reinhold Rute ist Theologe, Ehe- und Familienberater und Psychotherapeut mit einer Praxiserfahrung von über 50 Jahren. Seine Erkenntnisse hat er aufgeschrieben in vielen Büchern, in ganz vielen Ratgeberbüchern, über 80 sind es, glaube ich. Aktuell arbeitet er an einem Buch zum heutigen Thema der Depression. In diesem Buch untersucht er unter anderem auch einen neuen Aspekt, nämlich welchen Einfluss eine hochsensitive Veranlagung auf die Entwicklung einer Depression haben kann. Darüber sprechen wir auch in dieser Sendung. Reinhold Rute lebt in Wuppertal und von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Rute.
Ja, grüß Gott, Herr Groß.
Herr Rute, vielleicht beginnen wir doch nochmal allgemein, bevor wir dann auch in die Details reingehen. Was ist eine Depression, auch zum Beispiel im Vergleich zu einer depressiven Stimmung?
Ja, Sie haben sie selber schon gerade eben gut charakterisiert. Früher sprach man von Schwermut, der Ausdruck ist auch gut verständlich, oder von Melancholie. Ich glaube, der Begriff Depression wird so in der Fachwelt seit 1920 verwendet. Depression, deprimere, niedergedrückt sein, Traurigkeit, überhaupt keine Freude mehr. Das sind so die Kerndinge, auch die sich von einer depressiven Stimmung unterscheiden oder von Stimmungen. Das kann jedem mal passieren, dass irgendetwas daneben gegangen ist, dann ist seine Stimmung unten. Aber die Depression geht wesentlich tiefer, wesentlich schwerer und wird auch als Krankheit definiert. Oder auch, die Fachleute sprechen von affektiven Störungen.
Ist es denn gut, wenn man sagt, okay, ich glaube, es ist eine Depression, hilft das dann schon mal, diese Erkenntnis? Oder, weil viele sagen sich ja, nee, eine Depression ist es nicht, ich bin halt ein bisschen schlecht gelaunt.
Ja, es lohnt sich dann immer zu gucken, ist das jetzt mal eine schlechte Laune? Das kennen wir alle, irgendetwas ist schiefgegangen, dann sind wir etwas deprimiert. Das kann auch mal ein Todesfall sein, der uns aber, wenn wir keine Depression haben, nicht so tief bedrückt. Bei dem Depressiven ist eigentlich mehr oder weniger die Stimmung immer unter der Normallinie. Das ist eigentlich ein wichtiges Kennzeichen, ein tiefgreifendes Gefühl von Niedergeschlagenheit und nicht nur ab und zu Trübsinnigkeit, Freudlosigkeit, Verlust von Interesse an der Freude, an allen Aktivitäten, auch eine reizbare, traurige Grundstimmung. Man sieht alles dunkel und schwarz. Wie gesagt, also deutlich wird von einer solchen Stimmung, die vielleicht auch mal ein paar Tage, mal ein paar Wochen anhält, hat das nichts zu tun. Dies geht tiefer. Und dazu müsste man sagen, die Fachwelt spricht von vier zusätzlichen Symptomen, die auch mit da sein müssen, wenn der Begriff, danach fragen Sie auch, eine wirkliche schwere Depression gemeint ist. Ich will mal eine ganze Reihe Symptome nennen. 4 davon müssen unbedingt dazugehören, dann spricht man von einer schweren Depression. Also Veränderung von Appetit und Gewicht, Veränderung von Schlaf, Energiemangel, ständige Müdigkeit. Das heißt, diese Menschen können sehr schlecht schlafen, sind oft müde, abgespannt und kommen mehr als andere Menschen ganz schnell an ihre Grenzen. Gefühl von Wertlosigkeit oder Schuld. Schuldgefühle spielen oft eine sehr große Rolle, machen sich Selbstvorwürfe, Schwierigkeiten beim Denken, Konzentrationsmangel, Mangel an der Entscheidungsfindung und dann, das sagten Sie eben auch schon, Gedanken an den Tod, Selbstmordabsichten, Selbstmordpläne, Selbstmordversuche. Ich habe jetzt eine ganze Reihe Dinge genannt. 4 dieser gesamten Symptome gehören mit dazu. Dann sprechen wir von einer Major-Depression. Das ist wohl der Begriff, den die Fachwelt wählt. Ich würde einfach bei einer schweren depressiven Persönlichkeitsstörung bleiben.
Ich habe auch gesagt, dass Depression viele Gesichter hat. Das ist jetzt eine Major-Depression, ja. Wahrscheinlich auch ein Überbegriff. Gibt es da Unterformen?
Ja. Und das andere eben, wenn man das nochmal von der Stimmung also abhält, es gibt also mehrere Formen der Depression. 3 will ich nennen, also das wäre jetzt die Major-Depression. Dann gibt es die Dysthymie. Störung. Dis kennen wir aus dem Griechischen das Wort, eine miese, üble Missstimmung, eine miese Stimmung, die mindestens 2 Jahre anhält. Thymus, Gefühl, also eine miese Gefühlseinstellung. Nicht ganz so schlimm wie die Major-Depression. Und dann etwa, das habe ich heute nicht so im Blick, die zyklothyme Störung oder die bipolare Störung. In dem Wort wird deutlich, zyklothym, Zyklus, also 2 Dinge, oder bipolar ist eigentlich die genaue Bezeichnung, Störung, also ein Wechsel zwischen manisch, sehr aufgedreht, und depressiv. Das Manische, also das Gegenteil von depressiv. Dieser Mensch reagiert überdreht, sehr unternehmungslustig, völlig übertrieben. Da könnte man das Wort überall über dran setzen. Aber bitte genau in die Gegenrichtung von depressiv. Diese Mischung kommt auch bei vielen Menschen vor. Und dann, wie gesagt, eben die depressive Grundstimmung, wo immer die Linie unter der Mittellinie entlangläuft.
Sie haben gerade gesagt, dass es da also Formen gibt von dauerhaftem Zustand oder auch von einem Zeitzustand, also dass es vielleicht 2 Jahre geht oder auch mal kürzer. Ja. Ich glaube, 3 Monate ist oft auch so ein Zyklus, wo man sagt, man steckt 3 Monate drin und dann tritt wieder eine Erleichterung ein oder kann eine Erleichterung eintreten.
Ja.
Das ist ja auch ein Phänomen bei Depressionen, dass sie eben immer wieder periodisch auftritt.
Ja. Und darum, wir kommen nachher vielleicht nochmal auch auf Heilung und so, aber das will ich jetzt nur andeuten. Von daher gibt es viele, wenn das dann mal so eine längere Phase anhält, ja, ich bin geheilt, auch als Christ. Und im Grunde kommen dann so Dinge und dann sagt man total unter Umständen wieder weg. Man hat gar nicht damit gerechnet, ne?
Ja, weil ja auch das Thema ist ja, die Depression hat ja mit Ängsten zu tun, und mit einer Angst. Und kann es nicht auch dann eine Schwierigkeit sein, wenn ich weiß, okay, jetzt bin ich eigentlich durch so eine Phase, dass wenn dann wieder Phänomene auftreten, dass dann eine Angst vor der Angst da ist?
Ja, auch die Angst spielt eine ganz große Rolle. Nur, wir müssen uns als Christen immer wieder klar machen, wir haben alle Angst. Jesus hat ganz klar gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er hat auch nicht gesagt, die nehme ich euch weg, sondern er hat das ganz wunderbar formuliert. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, man könnte sagen, in einem tiefen Glauben an ihn werden wir leichter mit der Angst fertig. Aber er unterstellt, wir haben Ängste, alle miteinander. also auch ich, also wenn wir genau untersuchen würden, sicher, manchmal gehen wir als Christen so ein bisschen so daran, als hätten wir keine, als wollten wir sie auch nicht haben, und doch gehört sie zu unserem Leben. Die ist überall gegenwärtig. Und aber hier wird immer wieder auch deutlich, der Depressive hat größere Ängste und immer auch die Befürchtungen, die damit zusammenhängen, gehen eine ganze Etage tiefer als andere. Die haben auch Angst, oh, wollen wir mal sehen, werden wir schon mit fertig, habe ich ein bisschen Angst, zittere ich ein bisschen, wird schon werden. Sie merken nicht, das ist so eine ganz andere Einstellung.
Und es geht auch nicht um so eine Angst wie im Straßenverkehr, so eine instinktive Angst, dass man einfach, wenn viele Autos da sind, da erstmal nicht auf die Straße rennt. Das ist auch genau ein Schutz, ja, der da ist. Aber in dieser Sendung, wenn es um Depression geht, dann geht es natürlich um tiefere Ängste, ja, die einen ja fesseln, die einen gefangen nehmen können.
Und das ist gerade, was Sie eben sagten, da sitzt die Paniksituation, nicht? Also wir sprechen von panischen Ängsten, die Panikattacke. Und die kommt auch häufig immer wieder bei dem Sensibleren vor. Der andere, der hat das auch, gerade mal so Situationen, die sind aber nach ein paar Sekunden, nach ein paar Minuten weitgehend wieder beiseite gestellt. Bei dem anderen hält das alles länger an und es geht immer eine Etage tiefer.
Jetzt haben wir viel über die Symptome gesprochen. Können wir mal über die Ursachen sprechen? Ja. Was verursacht denn eine solche Depression?
Ja, auch da müssen wir ganz klar sagen, das ist ein ganzes Bündel von Faktoren. Ich habe immer wieder den Eindruck aus Beratung und Therapie, dass oft gar nicht gründlich genug nachgeforscht wird. Selbst Fachleute, weil sie keine Zeit haben, das ist kein Vorwurf. Die wissen es mit Sicherheit, dass das ein ganzes Bündel von Faktoren ist, die dazugehören. Da ist zunächst einfach mal die Vererbung. Die wird natürlich heute in der Hirnforschung ein bisschen runtergespielt. Und doch nach meiner Erfahrung habe ich in den 50 Jahren immer wieder erlebt, wenn einer eine schwere Depression, wir bleiben mal einfach bei diesem Begriff, Major Depression also, dann habe ich immer wieder erlebt, dass Eltern oder einer der Eltern oder Großeltern sehr stark auch schon behandlungsbedürftig waren, auch lange Zeit mit Depressionen zusammen was zu tun hatten und die werden dann weitergegeben. Das wäre also eine Möglichkeit. Und dann aber, die Wissenschaft sagt heute so und korrigiert einen Begriff, den wir von der Genetik her damals immer so gesagt haben. Da hieß es etwas vereinfacht, alles vor der Geburt ist genetisch, nach der Geburt ist angelernt. Und das wird heute von der Wissenschaft prinzipiell bestritten. Denn schon im Mutterleib erlebt der Fötus Prägungen. Das heißt, auch die Gene können vor der Geburt im Mutterleib und nach der Geburt verändert werden. Das ist eine völlig neue Sichtweise. Und dann kommen eben, wir sprechen ja jetzt von Ursachen, haben jetzt gerade mal die Gene angesprochen, die Eltern, die eine ganz große Rolle spielen, die Großeltern, die Umgebung. Wenn jetzt dauernd so eine, wie wir sie jetzt geschildert haben, so eine niedergedrückte Stimmung, alles wird in Frage gestellt, ob das wohl gut geht, der geht zur Schule, das geht, na, ob wie das. Wenn ich da nur dran denke, wie du zu Rande kommen willst in Mathematik und Pipapo, das wird alles übertrieben dargestellt. Das wäre die eine Seite. Jetzt gibt es aber verschiedene andere Dinge, wo auch eben der vielleicht derjenige, der schon von Hause aus eine etwas empfindliche Einstellung hat, der wird mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, mit der Scheidung, mit dem Tod eines geliebten Menschen, mit Liebesenttäuschungen. Und dann kommen häufig auch Süchte dazu, wie Tabak, Kaffee, Drogen, nicht eingestellter Diabetes, Schlaganfälle, Schilddrüsenerkrankung. Also hoher Spiegel verschiedener Gifte. Sie merken, eine Latte von Dingen, die alle mit hineinspielen. Auch die Nahrung spielt eine viel größere Rolle, als man früher das angenommen hat. Das wären alles kleine Dinge, wenn wir nachher nochmal drüber reden, was man machen kann, müsste man das im Auge behalten. Aber hier jetzt, was verursacht eine Depression? Sie merken, ich nehme nur nochmal Verlust des Arbeitsplatzes. Wenn einer wirklich gesund ist, von Hause aus seelisch gesund. Und er würde jetzt den Arbeitsplatz verlieren, dann ist er auch bedrückt. Dann ist er auch unter Umständen, je nachdem, wie er sonst eingestellt ist, niedergeschlagen. Nur das haut ihn normalerweise nicht um. Er wird damit fertig. Oder auch Tod eines geliebten Menschen, Vater oder Mutter oder der Partner. Man könnte immer wieder sagen, dass derjenige, der eine depressive Grundeinstellung hat, ja, ich übertreibe jetzt mal, 3 bis 5 Mal länger und stärker damit zu tun hat, als der andere, der auch das empfindet, gar keine Frage, und ein paar Wochen, vielleicht sogar mal ein paar Monate niedergeschlagen ist, dann hat er das alles aber überwunden. Und der andere kann sein, der kriegt gar nicht die Kurve mehr.
Das heißt, wenn ein Schicksalsschlag passiert, wie Sie es geschildert haben, und eine Depression oder eine depressive Veranlagung da ist, dann trifft es einen noch viel härter.
Ja, ja.
Sie haben vorhin mal kurz erwähnt, wenn man emotional besonders empfindsam ist, ja, also wenn man hochsensitiv ist,
genau,
dann ist man noch nicht depressiv, sondern das ist ja eine ganz eigene Veranlagung. Ja. Wie könnte das mit einer depressiven Veranlagung zusammenhängen?
Ja, und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich verhandle zurzeit mit einem Verlag, wenn ich das also sagen darf, wo wir auch über den Titel diskutieren. Und zwar, ich würde ihn gerne nennen Hochsensitivität und Depression. Wie gehen wir damit um oder wie wirkt sich das aus? Meine Erfahrung ist, dass ich bleibe mal bei der Zahl, 80-90% aller Depressiven, das ist mir früher, habe ich das so nicht beachtet, denn die Hochsensitivität oder die Hochsensibilität, diese beiden Begriffe, vielleicht auch da nur ein ganz kurzes Wort dazu. Wir reden bei uns im Deutschen gern von Hochsensibilität. Das meint aber nicht hundertprozentig das, was Hochsensitivität, high sensitive im Englischen meint, nämlich da sind alle 5 Sinne angesprochen. Das heißt, man könnte an dieser Stelle sagen, der hochsensitive Mensch ist an allen 5 Sinnen, riechen, hören, schmecken, alle Sinne, Tast, es gibt nichts, wo er nicht empfindlicher, hellhöriger, deutlicher reagiert als andere. Und zwar nicht nur negativ, sondern auch Musik, schöne Geschichten. Der Glaube, der christliche Glaube spielt bei diesen Menschen eine ganz wichtige Rolle. Sie sehen häufig mehr, sie deuten mehr, sie erklären mehr, sie gehen an der Stelle tiefer. Also eine ganz positive Geschichte, aber bitte immer unter dem Gesichtspunkt empfindlicher, hellhöriger, hellsichtiger, mehr empfindlicher, würde ich einfach sagen, aber nicht eben nur empfindlich, sondern auch, indem man mehr mitkriegt. Ich möchte immer Sie auch betonen, dass es eine positive Seite hat. Nochmal, Ihre Frage ja auch. Und ich habe im Laufe der ganzen Jahre immer wieder festgestellt, dass der Depressive gleichzeitig sensibel ist, hochsensibel ist. Das heißt mit anderen Worten, all die Dinge, die wir jetzt eben besprochen haben, die versteht der andere so nicht, weil er in seinen Augen glaubt, dass der Depressive total übertreibt. Aber weil er eben so sensibel ist, weil das häufig dazugehört, erlebt er alle diese Dinge, auch positiv, ich möchte das immer wieder betonen, auch positive Dinge, eine Predigt, ein Gesang, es gibt eine ganze Reihe Leute, die bei Musik, bei Predigt, wenn sie irgendwas lesen, auch vom Papst irgendeinen Gedanken lesen, sind die zu Tränen gerührt. Das heißt, die Insensibilität ist wesentlich höher als bei anderen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gleich sprechen wir mit Reinhold Rute weiter, was man denn dann tun kann, wenn eine Depression auftritt, was so Hilfsmöglichkeiten sind. Wir lassen das Ganze jetzt mal ein bisschen sacken, auch mit diesem Gedanken, dass Hochsensitivität und Depression ganz nah beieinander liegen, hören etwas Musik und dann sprechen wir weiter. Musik. Wenn Depressionen den Alltag verdunkeln, das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Reinhold Rute. Er ist Theologe, Ehe- und Familienberater und Psychotherapeut mit einer sehr langjährigen Erfahrung, über 50 Jahre Praxiserfahrung, steht er uns heute zur Verfügung für dieses Gespräch. Hochsensitivität und Depression ist ein Buch, an dem er gerade arbeitet. Und darüber sprechen wir mit ihm jetzt in dieser Sendung. Herr Rute, wir haben jetzt schon mal über Symptome gesprochen, über Ursachen für eine Depression und auch jetzt diese Kombination von Hochsensitivität und Depression. Gehen wir mal weiter. Was ist denn, wenn jetzt jemand feststellt, okay, ich stecke drin, ich komme nicht mehr raus, ich hänge fest? Ab wann sollte man denn irgendwie zum Arzt gehen oder auch zu einem Seelsorger?
Zu beantworten, und zwar darum, wenn Eltern jetzt, sagen wir, oder ein Elternteil sehr großzügig sind und haben damit eigentlich gar nichts zu tun, ich will das ganz bewusst jetzt mal so herausstellen, dann würden sie unter Umständen bei einem Kind, das so reagiert, immer wieder leicht sagen, stell dich doch nicht so an, was stellst du dich an, du bist ja mimosenhaft oder irgendwas, auch die Umgebung machen solche Ausdrücke. Und dann will man ablenken. Das hat aber, wie gesagt, hierbei keinen Sinn. Und von daher würde ich sagen, wenn all das auch so ein bisschen zutrifft, was wir eben gedeutet haben, auch schon bei Kindern, dass sie viel weinen, dass sie klammern an einen Eltern oder dann auch vor allen Dingen auch in der Pubertät so mal traurig sind, niedergeschlagen, lustlos sind und dann auch wenn kleine Liebesabenteuer sind, also wahnsinnige Enttäuschungen erleben und dann unter Umständen, manchmal lesen Eltern Tagebücher und sehen dann so Selbstmordgedanken. Der Selbstmordgedanke ist gerade auch bei Teenagern riesig hoch, viel größer als man glaubt, weil die Gefühlsschwankungen ja in dieser Zeit sehr, sehr stark sind und dann immer die Leute sehr leicht hineingetrieben werden. Also ich würde sagen, wenn Eltern das Gefühl haben bei Kindern, unser Kind fällt gegenüber anderen, was Empfindlichkeit, was Traurigkeit, was alle diese Dinge, die wir besprochen haben, angehen, oder auch Lustlosigkeit, Müdigkeit, aber wie gesagt auch so eine Art Lebensmüdigkeit, ich habe keine richtige Lust, Freude an, dann würde ich schon raten, ja, wen aufsuchen? Einen Arzt aufsuchen, auch unter Umständen einen Berater, einen Therapeut, einen Seelsorger aufsuchen. Aber die meisten haben auch ein Stück Ahnung. Und wenn die merken, ich bin als Berater, als Therapeut selber überfordert, werden die diejenigen auch raten, zum Arzt zu gehen, zum Psychiater. Das ist der eigentliche Fachmann, der Psychiater, zu dem man gehen sollte, der sich in diesen Dingen auskennt, um zu gucken, was wird hier gespielt. Besser mal zu früh als zu spät zu gehen, vor allen Dingen, wenn wir selber als Eltern, als Erzieher belastet sind und sagen, ach Mensch, will ich jetzt nichts zu tun haben, das Kind regt mich auf, das ist irgendwie fürchterlich sensibel, was wir denn so alles sagen und gehen drüber weg, weil wir selber nicht belastet werden wollen, dann lieber doch mein Rat gehen.
Zu einem Psychiater gehen, das hatte in der Geschichte der letzten Jahrzehnte ja lange Zeit doch auch so einen Touch von, es ist peinlich, ich muss zum Seelenklempner gehen. Hat sich das verändert?
Ich glaube schon, dass sich das also stückweise verändert hat, weil die Depression ja dermaßen zugenommen hat. Man spricht also von Steigerungsraten von 20-50%. Will mich da jetzt auf Einzelheiten nicht einlassen. Es hängt teilweise etwas zusammen, das sagt dieser katholische Arzt sehr schön, der Lütz, glaube ich, ne? Dr. Lütz, indem er sagt, ja, das liegt daran zum Teil, weil mehr untersucht wird, weil viel gründlicher untersucht wird als früher, also werden wir auch viel stärker die Dinge erkennen. Da hat er mit Sicherheit auch recht.
Und jetzt
also, wie gesagt,
also
die Fragen, wann man gehen sollte, lieber zu früh, allzu spät. Wenn man dann beruhigt wird, nein, da müssen Sie sich keine Gedanken machen, dann bin ich auch beruhigt. Denn oft hängen ja auch noch andere Dinge darin, das sogenannte ADHS-Syndrom, diese übertriebene Flüchtigkeit bei Kindern, Unruhe, sprachen Sie das auch ja vorhin an, dass man genau unterscheidet, liegt in der Richtung etwas vor oder aber ja, es könnte sein, das müssen wir im Auge behalten. Sie haben recht, es wurde früher noch mehr diskreditiert, auch der Psychologe. Also es gibt sehr viele feine Christen, da muss ich auch immer mit rechnen, die die Psychologie abwerten. Da haben die gar nicht viel mit im Sinn. Und sie haben auch recht, weil die meisten Psychologen mit dem Glauben gar nichts am Hut haben. Und das ist eine Dimension, die ich immer wieder als bewusster Christ ins Spiel bringe. Auch bei diesem Thema Depression spielt der Glaube, unser christlicher Glaube, eine ganz große Rolle.
Wenn wir schon darüber sprechen, ich erinnere mich an einen jungen Mann, auch Christ, und kam in eine depressive Phase, richtig, dann steckte er drin. Und dann haben wir gesagt, du, geh doch mal zum Arzt. Ja, aber dann hat er gesagt, ja, will nicht so richtig, der verschreibt mir doch nur dann Medikamente und dann werde ich davon abhängig und will ich nicht. Ja. Ich gehe dann doch lieber, und haben wir über solche Ursachen haben wir noch gar nicht gesprochen, wenn man gerade über christliche Dinge ausspricht. Es können ja auch geistliche Ursachen sein.
Ja.
Ich gehe dann irgendwie lieber zum Beten, lass für mich beten, um dann eine Erleichterung oder eine Heilung zu erfahren. Wie sehen Sie diese Richtung?
Ja, also ich habe leider, muss ich das sagen, aber bitte nochmal, es richtet sich nicht gegen den Psychiater, sondern das ist einfach eine sachliche Seite. Ich habe eine Reihe Leute, weil ich eng mit einem Psychiater, einem christlichen Psychiater zusammenarbeite, da habe aber ein paar Mal ganz bittere Enttäuschungen erlebt, dass man mir dann sagte, Herr Rute, das war der Falsche. Warum? Weil die nach 10 Minuten wieder draußen sind. Das heißt, das ist also nicht der Psychiater hat keine Ahnung, der hat mehr Ahnung als ich, vermutlich, nur er hat keine Zeit. Dann müsste nämlich der Psychiater arbeitet, wenn er auf Rezept arbeitet, darum ist auch sehr schnell eine Aussage da, das dauert ein paar Minuten, dann ist derjenige wieder draußen, sonst würde er gar nichts verdienen. Oder aber der Psychiater ist gleichzeitig Psychotherapeut und er würde jetzt mit demjenigen vereinbaren, können wir über die Kasse oder wie auch immer eine regelrechte Therapie vereinbaren. Jetzt hat er Zeit. Verstehen Sie? Das ist meine Not. Und insofern würde ich Ihnen gerne zustimmen, an der Stelle zu sagen, geh erst zu einem Seelsorger, zu einem Priester oder wo auch immer, der was davon versteht, der nimmt sich Zeit. Aber auch nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Es geht mir nicht darum, nur miteinander zu beten. Es kommen auch eine Reihe Leute zu mir, mit denen bete ich. Aber dann gehen wir zur Sache. Verstehen Sie? Eine ganz wichtige Geschichte, nicht nur beten und jetzt ist der Fall erledigt. Genauso das Gebet, da halte ich sehr wenig von. Herr, ich habe Depressionen, hilf mir in meiner Depression. Der Nächste, und dann Amen, und dann warten wir ab, was der Herr tut. Nein, so nicht, sondern Herr, ich vermute, ich habe Depressionen, ich bin ziemlich niedergedrückt. Mach mir mal in der nächsten Zeit, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Predigten höre, wenn ich in die Messe gehe, wenn ich was lese, mach du mir klar, was mein Anteil ist, wo ich festsitze, damit ich das in Arbeit und ins Gebet nehme.
Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, also bei Jesus ging das ja manchmal dann doch recht schnell, hatte ich den Eindruck. Ja. Weil ich finde immer schwierig zu sagen, zum Beispiel, er hat Menschen von Dämonen befreit.
Ja.
Manchmal werden auch Dämonen und Depressionen so miteinander verknüpft und dann hat er quasi gesagt, sei frei und dann war der Mensch geheilt. Da ging es doch relativ schnell, aber das ist nicht so Ihr Ding, oder?
Nein, also das würde ich auch, also wir sind nicht Jesus, nicht? Also Jesus, das ist, auch wenn ich bete um Heilung, wäre so ein anderes Thema, da würde ich am liebsten sagen, ich bete nicht mehr so um Heilung in dem menschlichen Sinne, in dem reinen Gesundheitssinne, sondern wenn Jesus von Heilung spricht, dann spielt immer auch eine geistliche Heilung mit. In dem Wort Heilung steckt das Wort Heil. Das hat aber theologisch eine total andere Bedeutung als das Wort Heilung. Das heißt also, ich könnte den Satz sagen, trifft auch für mich zu, ich bin schwer krebskrank, ich habe Prostatakrebs. Aber ich bete nicht, Herr, heile mich davon, sondern Herr, du weißt, dass ich Depression, dass ich Prostatakrebs habe. Ich lege mein Leben in deine Hand. Dein Wille geschehe. Wer bin ich, der kleine Reinhold Rute, gegenüber diesem Herrn, der sich aufspielen will, jetzt zu wissen, mach mich gesund, Herr. Er hat den Lazarus geheilt. Gestorben ist der auch. Müssen wir uns doch einfach immer wieder klar machen. Ne?
Jetzt hat Jesus ja an einer bestimmten Stelle mal gesagt, ihr werdet große Dinge vollbringen, sogar noch größere Dinge, als ich vollbracht habe. Das könnte man ja dann verwenden, um zu sagen, man kann auch für psychisch Kranke so beten, als ja, ob das dann richtig Tatsächlich geschieht. Also Sie merken die Spannung, die ich da gerade anspreche. Ich glaube, in ja, der viele Christen, die an Depressionen leiden, auch drinstecken. Ja, soll ich denn um Heilung bitten? Natürlich. Aber wie soll ich das auch zusammenbringen mit Therapieformen? Ich denke, wir verstehen, Sie sprechen beides an. Dass man also, dass eine Therapie eben auch was ganz Wichtiges, um das Ganze aufzuarbeiten.
Ja. Also weil auch so viele Dinge, die habe ich am Anfang erwähnt, da hineinspielen. Nicht immer sehr viele, im Grunde müsste dieser Mensch genau beobachten, aber hat er noch andere Störungen, hat er eine Schilddrüsenerkrankung, hat er am Herzen irgendwas, am Darm irgendwie, denn der Sensible reagiert pausenlos an vielen Stellen im ganzen Körper mehr als ein anderer. Und die Dinge hängen alle zusammen. Wer nimmt sich die Zeit, diese Dinge genau einmal anzuschauen und in Beziehung zu setzen? Da würde auch deutlich, nicht zum Beispiel einer würde zuerst zu einem Seelsorger oder auch zu einem Priester gehen. Der würde vermuten, weil er was davon versteht, ja, da liegt eine Depression. Aber dafür bin ich nicht allein, der Fachmann. Bitte kommen Sie oder komm du gerne wieder zu mir. Wir wollen daran weiterarbeiten und so weiter. Aber geh auch zum Fachmann. Jetzt wird genauestens untersucht und vielleicht auch zu einem normalen Arzt, der diese und jenen Dinge untersucht, der die ganze Nahrungskette untersucht, weil überall heute da Erschwerungen des Krankheitsbildes drin liegen, die alle zusammenspielen. Und darum müsste man sagen, ich habe so ein Buch vor Augen, da werden 10 große Faktoren genannt mit 10 Unterthemen, das sind 51 Probleme, schildert er, die alle mit der Depression zusammenhängen können, weil immer wieder der ganze Mensch an dieser Stelle angesprochen wird. Insofern Ihre Frage, wie gesagt, wann gehen, wie gehen, ich habe versucht, meine Meinung hier zu sagen, Patentantworten gibt es im Himmel, ist ganz klar, aber man sollte es schon ernst nehmen, lieber einen Weg zu viel. Und ich werde beruhigt, kann ich sagen, ich bin dankbar, dass ich da vielleicht zu viel reingeschaut habe, auch vielleicht aus Angst oder aus Vorsicht oder aus Übervorsicht, ist ja dann auch eine gute Beruhigung.
Mhm. Sie haben jetzt gesagt, es gibt ganz viele Gründe, wie sowas zusammenhängen kann in der Depression, also eigentlich auch dann Behandlungsmöglichkeiten. Ja. Jetzt geht man dann doch zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater und man bekommt, ja, das wäre so ein Standardding, erstmal Antidepressiva. Zumindest ist es ja von vielen eine Angst, jetzt kriege ich Antidepressiva. Vielleicht können Sie das kurz schildern. Was sind Antidepressiva und was bewirken sie?
Ja, das ist auch, also das ist eine, denn es gibt auch nicht die Antidepressiva. Sondern man müsste hier an dieser Stelle sagen, und da geht es schon los, Depressionen sind in Verbindung gebracht worden mit 4 verschiedenen Mangeln an Neurotransmittern. Wird schon wieder kompliziert. Das heißt, Mangel an Serotonin, Mangel an Noradrenalin, Mangel an Dopamin, Mangel an Adrenalin. Das genauestens zu untersuchen, wenn jetzt ein Antidepressivum gegeben wird, muss ich gucken, ja, wo muss ich denn jetzt besonders ansetzen? Und darum wissen auch die meisten Psychiater, die sagen auch, ja, wir probieren nach der kurzen Untersuchung dies oder jenes mal aus. Auch das ist eine ganz wichtige Sache, dass der weil die Depressiven ja so negativ denken, wenn das auf Anhieb nicht läuft, lassen sie die Dinge fallen. Und es ist ganz wichtig, immer wieder zu gehen, Herr Doktor, die Dinge haben mich nicht, glaube ich, so erfasst, wie ich es gedacht habe oder vielleicht auch, wie Sie es gedacht haben. Ist das Mittel wohl auch das Richtige? Ich fühle das und das und das. Ganz wichtig hier der Austausch, weil jedes Mittel, jedes Antidepressivum, und es gibt ja zig Mittel an dieser Stelle, die auch fein dosiert nach der Kontrolle der gesamten Person gegeben werden. Und darum immer wichtig, dass man die unter Umständen wechselt nochmal. Aber wie gesagt, das ist meine Erfahrung, dass sehr viele Depressive, die sowieso, was das ganze Gesundheitsding angeht, eher negativ denken, es leicht fallen lassen. Und da möchte ich sehr Mut machen, immer wieder zu gehen, zu beten und zu sagen, Herr, ich habe da ein Problem und du hast Ärzte, das sind deine Werkzeuge, die will ich in Anspruch nehmen mit und will nicht jetzt abwertend darüber denken, wenn das Mittel so nicht funktioniert hat, wir probieren nochmal ein anderes. Ich habe einen sehr guten Freund, ich sage das mal an dieser Stelle, ein ganz bewusster Christ, hochgebildet, mit schwersten Depressionen, der hat immer wieder mir gesagt, wie oft er die Mittel gewechselt hat. Das glaubt gar keiner, weil er selber sich auch ändert, sodass also immer wieder auch die Mittel neu eingestellt werden müssen. Ne?
Also neu eingestellt. Wie wirken Antidepressiva, dass die Symptome gelindert werden und haben sie dadurch eine heilende Funktion oder haben sie insgesamt eine heilende Funktion?
Ja, die haben insgesamt eine heilende Wirkung. Also A, dass also diese Mangelerscheinungen, wenn das genau definiert ist, meinetwegen Dopamin, so ein Glücksding wird also verstärkt gegeben, dann hebt sich meine Stimmung pauschal. Oder ich kann auch von Sedierung, die Fachleute sprechen von Sedieren, das heißt ja also niedrig drücken, runterdrücken, sodass also meine depressive Stimmung weggenommen wird und die Stimmung insgesamt wird erhöht. Oder ich nehme diese negativen Dinge weg, die mich beunruhigen, sodass derjenige plötzlich ruhiger wird, wird gelassener. Er geht über verschiedene Dinge leichter weg, als es früher war. Das ist etwa pauschal die Wirkung. Nur, es gibt so viele Antidepressiva, das muss so genau untersucht werden, weil manche, und jetzt will ich das nicht übertreiben, ganz entscheidende Negativwirkungen haben, sodass viele, weil das Mittel falsch war für diese Person, reagieren die auch negativ. Das Mittel an sich ist pauschal gut, nur für diesen Menschen nicht und er reagiert negativ.
Das heißt, es besteht durchaus nicht nur die Situation, dass man halt mit seiner Depression dann irgendwie besser umgehen kann und sie lindern kann, sondern dass da tatsächlich Heilung auch möglich ist.
Das ist eine Möglichkeit, ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin äußerst vorsichtig, von daher kann ich also nur sagen, das Buch von dem Pater Amseln Grün, das liebe ich sehr, weil er einen Gedanken für meine Begriffe richtig definiert. Er ist äußerst vorsichtig bei Heilungen. Ich glaube, habe ich ein Zitat, dann würde ich es also gerne zitieren. Ich habe es im Moment, habe ich es nicht vor Augen. Jedenfalls sinngemäß sagt er, das Buch heißt auch Wege durch die Depression. Er sagt also nicht Heilung der Depression, sondern Wege durch die Depression. Es kann also sein, eine ganze Zeit lang Heilung und dann auf einmal geht das Ding wieder los. Und er sagt, er meint also sinngemäß Wege durch die Depression. Ich habe eine Depression und mit dem Herrn und auf den Herrn gehe ich zu und lebe mit dieser Depression. Genauso würde ich sagen, ich lebe mit meinem Krebs, gehe ich auf den Herrn zu und lebe auf ihn zu. Ich merke bei mir selber, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, dass ich mich oft dabei ertappe, dass ich wochenlang über Heilung meiner Krebses überhaupt nicht rede, sondern mit meinem Herrn im ständigen Kontakt stehe, aber so dein Wille geschehe. Ich werde wahrscheinlich mit dieser mit diesem Krebs sterben.
Das ist ja das ist ja eine ganz grundsätzliche Unterscheidung, ob ich jetzt sage, ich habe den Krebs noch oder ich habe die Depression noch, die ist irgendwie da, aber ich lebe damit und lass mir von Gott helfen und komme gut damit klar. Ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich bin jetzt von einer Depression geheilt und sobald dann aber Symptome auftreten, dann kommt dann gleich wieder dieses Ding, hoppla, bin ich doch nicht geheilt oder was ist jetzt los?
Vor allen Dingen, weil ich auch bei einigen Christen festgestellt habe, die sacken so weg, dass sie plötzlich, weil immer der Selbstmord ein bisschen anliegt. Vor allen Dingen sagen, Herr Rute, ich habe gebetet wie ein Weltmeister um die Heilung und jetzt das. Was ist das für ein Gott? Verstehen Sie, da werden die plötzlich, indem sie eine Enttäuschung erleben, die sie auch noch in der Depression wieder doppelt negativ erleben, werden die in die Tiefe gerissen, auch oft vom Glauben weg.
Das kann sehr passieren, dass eben da ein Druck da ist, ein geistlicher Druck. Ja, und dann, wenn man sagt, ich werde nicht geheilt, dann will Gott nicht.
Wenn einer ständig um Heilung betet, nicht wahr? Und die trifft dann auch ein, dann dankt, da ist er glücklich und so weiter. Ja, jetzt kommt irgendeine Kleinigkeit und das ist auch meine Erfahrung. Das jahrelang läuft das wunderbar und dann kommt eine, ich will bewusst Kleinigkeit sagen, Kleinigkeit, aber bitte in den Augen der Gesunden. Für den Depressiven sind Kleinigkeiten keine Kleinigkeiten. Darum hat er auch die großen Probleme mit dem anderen, weil seine Kleinigkeiten, die sind in seinen Augen dreifach, fünffach schwerer, wie er sie erlebt. Das ist ja gerade das Krankheitsbild, das ich sehr ernst nehmen muss. Und da darf ich nicht drüber weggehen. Und darum haben sehr viele Depressive mit Gesunden die Schwierigkeiten, weil das Verständnis über die Dinge so grundverschieden ist.
Meine lieben Hörer, Sie hören Radio Horeb. Heute unser Thema, wenn Depressionen den Alltag verdunkeln. Ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit Reinhold Rute, Theologe, Ehe- und Familienberater und Psychotherapeut und Bestsellerautor. Sie können mit ihm nun ins Gespräch kommen. Haben Sie Fragen an Herrn Rute zu diesem Thema, wenn Depressionen den Alltag verdunkeln? Dafür soll jetzt Zeit sein. Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer für diese Sendung. Das ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer nochmal. 089 517 008 008. Sie können Ihren Namen nennen, auch Ihren Wohnort. Sie können es aber auch lassen, weil es ist auch ein spezielles Thema, wo Sie sagen können, ich möchte einfach nur eine Frage stellen, das ist in Ordnung. Sie können es bei uns anrufen. Unser Thema, wenn Depressionen den Alltag verdunkeln. Ja, wir würden uns über den Anruf freuen. Wenn Depressionen den Alltag verdunkeln, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Reinhold Rute zu diesem Thema, wenn Depressionen den Alltag verdunkeln. Und wir haben eine nächste Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich gehöre zu den hochsensitiven Menschen. Ich habe schon Antidepressiva genommen. Ich habe Hagiotherapie gemacht. Ich habe es mit Alkohol probiert. Aber ich komme aus dieser Lebenssituation, in der ich bin, nicht heraus. Und dann bin ich halt manchmal so gelähmt wie gestern, dass ich den ganzen Tag im Bett gelegen bin. Der Psychiater sagt, ich brauche an sich keine Antidepressiva, weil ich im Grunde ein fröhlicher Mensch bin. Und wenn ich mit meinem Mann darüber spreche und sage, bitte ändern wir was, also dieses riesen alte Haus und das wird mir alles zu viel. Wir sind in einem Monat 44 Jahre verheiratet, einen riesen Garten und Tiere und Obst- und Weingarten und mein Mann ist überhaupt nicht bereit, darüber zu sprechen, was verhindern zu wollen, wenn ich was sage und das seit Jahren sagt er, dann geh in ein Altersheim und dort hast du ein Zimmer und dort wird dir das Essen zum Arsch getragen und du bist nur faul aus. Wie komme ich so raus? Ich bin gelähmt, ich kann nicht mehr.
Ja, ich kann das sehr gut verstehen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und Sie schildern ganz genau die Gegenüberstellung eines hochsensitiven, auch depressiven, denn Ihre Reaktion ist ja durchaus auch etwas depressiv, aber auch hochsensitiv. Sie betonen das, die beiden Dinge gehören zusammen. Und leider eben auch, dass oft ein Partner, mit dem Sie Jahrzehnte zusammen sind, also einfach das nicht vermutlich nicht ertragen kann. Er wird einfacher mit den vielen Dingen fertig. Das ist schwere Arbeit, viele Dinge. Da geht er ruhiger mit um. Alle diese Dinge belasten Sie mehr. Ich habe keine Patentantwort, sondern Sie brauchten jemanden, mit dem Sie in ganz großer Ruhe besprechen, wie Sie diese Grenzen, Sie kommen viel stärker an Ihre Grenzen auch, Sie liegen im Bett, ruhen aus, völlig richtig. Das müssen Sie, Sie müssen Ihre Dinge sehen, wie Sie mit Ihren Grenzen, die sind kürzer als die bei Ihrem Mann, aber ohne Wertung bitte, die kommen viel schneller an Ihre Grenzen, dass Sie persönlich überlegen, nicht wie er gesagt hat, weil er es nicht mehr ertragt in Altersheim oder sonst was, sondern wie Sie damit umgehen, mit einem Menschen, den Sie suchen, und sich in Ruhe darüber unterhalten, was kann ich tun, was ist das Allerbeste, damit ich mehr zur Ruhe komme. Sie haben ja ein paar Andeutungen gemacht, wahrscheinlich müssen Sie eine ganze Reihe Dinge ausklammern, weil die einfach zu viel für Sie sind und Sie damit sehr schlecht umgehen können. Andere werden in irgendeiner Weise damit fertig, leichter, aber eben der Hochsensible nicht, weil er alles komplizierter, tragischer, empfindlicher, bedrückender und sieht. Von daher sagt mein Rat an der Stelle, eventuell sich mit einem Menschen nochmal gründlich darüber zu unterhalten. Ich kann Ihnen in dieser Kurze kein Patentrezept geben. Das ist übrigens immer wieder, auch wenn ich angerufen werde, das geht nicht. Da müsste ich Sie näher kennen. Sie haben ein paar Andeutungen gemacht, aber dafür reicht es nicht, eine Patentantwort zu geben.
Mhm. Danke für Ihren Anruf.
Ich lege es dem Herrn hin und keinen Ausweg.
Nein, aber immer wie gesagt, also lieber sagen, lieber Herr, mit dir gehe ich, mit dir lebe ich, aber ich gehe jetzt noch mal zu jemand hin, damit ich in deinem Namen höre, was ich mit dir und deiner Kraft tun kann. Ich nenne das immer so, beten und in Arbeit nehmen. Nicht nur beten, sondern wenn Sie dann, Sie können auch beten und sagen, Herr, mach mir mal in den nächsten 6 Wochen, ich habe Zeit dazu und du hast mit mir Zeit, wenn ich bete, wenn ich Bibel lese, wenn ich darüber rede, wenn ich in die Messe gehe. Immer wieder will ich mit einem besonderen Ohr mithören, Herr, was hast du mir zu sagen? Was ist mein Anteil? Nicht, weil ich schuldig bin, Blödsinn, sondern weil, was kann ich tun, in deinem Namen, mit deiner Kraft, es zu bewältigen, damit fertig zu werden.
Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie und auch für Ihre Situation. Unser nächster Hörer ist Michael Günther. Grüß Gott, Herr Güntner.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich bin, habe mich veranlasst gesehen, auch dann zum Telefonhörer zu greifen, weil das ein Thema ist, was ja wirklich doch, es gibt kaum einen Menschen, der nicht irgendwo in seiner nächsten Umgebung halt davon betroffen ist. Und ich möchte mal ansprechen, dass wir nicht die Macht der ausgewogenen Ernährung auf die psychische Befindlichkeit unterschätzen dürfen. Ja. Und da möchte ich auch medizinische Untersuchungsergebnisse auch ansprechen. Ja. Meine Mutter hat eine medizinische Fachzeitschrift zugesandt bekommen, wo in einer Langzeituntersuchung empirisch nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel Omega-3 eine ganz nicht zu unterschätzende positive Beeinflussung hat auf die Verhinderung oder zumindest Verhinderung bei Kindern, also den Ausbruch von Erkrankungen, von psychischen Erkrankungen halt.
Ja. Ich kann nur, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kann ich nur unterschreiben. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass Sie auch die Ernährung angesprochen haben, die Omega-3-Fettsäuren, fehlendes Vitamin B, B12 und so weiter sind ganz wichtige Dinge, die gerade diese Menschen auch mit sehen wollen. Und ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie das angesprochen haben jetzt. Dann ist eigentlich eine Antwort weiterhin überflüssig.
Ja, vielen Dank, Herr Güntner. Und also richtige Ernährung, da kann man sich sicher auch erkundigen, gerade über Bücher oder über Zeitschriften, was einem da helfen kann bei einer Depression. Ich denke, sportliche Aktivität ist auch eine wichtige Sache. Nicht zu viel, sondern was Regelmäßiges, was Leichtes, was den Körper anregt. Herr Ruthe, auf was ich gerne noch zu sprechen kommen möchte, ist ja, dass eine Depression das Umfeld des Erkrankten sehr stark doch belastet oder beeinflusst. Wir haben es vorhin am Beispiel der Hörerin gehört, der Ehemann muss irgendwie damit umgehen, jeder geht auf seine Art und Weise damit um. Ja, wie kann man sich denn am besten aus Ihrer Erfahrung heraus als Therapeut mit einem depressiv Erkrankten, wie kann man ihm helfen, wie kann man dazu stehen, was wäre eine Hilfe?
Ja, also zunächst mal, es ist ja keine Frage, dass Babys und Kleinkinder in der Umgebung von depressiven Personen negativ, da geht es ja schon los, belastet werden. Angststörungen, Panikattacken, Störungen im Sozialverhalten, also Einschränkung der Bindungsfähigkeit, Leistungsprobleme, alles das sind genau die Folgen, die Kinder erleben im Umgang mit Depressiven. Wie kann ich mit einem solchen Menschen umgehen? Wichtig ist auch in der Gemeinde, überall, wo wir diesen Menschen begegnen, der Herr sagte das eben ja auch, überall in unserer Umgebung haben wir sie. Punkt 1, ernst nehmen, was derjenige sagt und nicht sofort mit Ratschlägen kommen, ja, das machst du ja auch falsch, wie kannst du das und so weiter. Wir müssen immer davon ausgehen, dass der Depressive, so wie die Dame das eben auch am Telefon sagten, hochsensibel ist und von daher alles ernster nimmt, anders hört, mehr registriert, mehr fühlt und so weiter als andere. Und das ernst nehmen an der Stelle, das kann ich ruhig sagen, ja, ich sehe die Dinge einfach anders, aber nicht, weil Sie sie falsch sehen, sondern wir beide sind verschieden an der Stelle. Ich nehme Sie ernst, nehmen Sie mich ernst. Und das ist eines der wesentlichen Dinge, denn wir Menschen sind ohne Ausnahme alle verschieden. Keine zwei Menschen auf der Welt sind völlig gleich, auch unter Christen nicht. Es gibt keine zwei gleichen Christen. Und dann nochmal Vorsicht mit Antworten und Ratschlägen. Vorsicht auch mit Bibelsprüchen. Vor allen Dingen mit Bibelsprüchen, die würden wir gerne Ihnen sagen als Hilfe. Wenn Sie aber Forderungen enthalten, diese Bibelsprüche, dann kommen Sie beim Depressiven oft negativ an, weil es eine Forderung ist. Und gerade bei Depressiven, die bei Forderungen äußerst labil sind, vorsichtig, sondern ihnen diesen Beistand geben, lieber auch zu sagen, du, ich bete für dich mit. Oder wenn du was hast, komm gerne, wir sprechen auch dann vielleicht am Schluss gemeinsam ein Gebet, aber ich höre zu, ich nehme dich ernst, wie du bist. Einer der für mich Kernsätze auch als Berater. Da habe ich Jahrzehnte dran lernen müssen, immer wieder. Erster Punkt, versetz dich in den anderen hinein. Er hat recht, was er fühlt, fühlt er. Da wieder zu widersprechen und sagen, das siehst du falsch, das ist alles richtig gehender Quatsch, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Dann nehme ich den anderen Menschen nicht ernst. Und immer wieder dem Depressiven auch zu sagen, wenn er den einen nicht hat, mit dem er reden kann, sich einen anderen suchen, der ihn ernst nimmt und anhört, das ist nicht ganz einfach. Ich sage auch als Berater, hat meine Frau oft miterlebt, die sitzt neben mir, wenn ich 2, 3 Depressive an einem Tag gehabt habe, bin ich abends selber K.O., weil ich mich hineinversetzen musste in diese Bilder, die mich dann auch ein bisschen mit belasten und runterziehen, um das mal einfach so zu sagen. Und es gehört schon ein Stück Kraft dazu, damit dann umzugehen. Insofern, wie gesagt, das, was die erste Dame vorhin im Gespräch sagte, dass der Mann gar kein Verständnis so dafür hat und ganz anders reagiert, das ist leider die Realität. Den anderen lieben, wie er ist, nicht wie er sein sollte.
Eine Hörerin könnte ich noch hineinnehmen in die Sendung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Grüß Gott, Frau Ackermann.
Ja, guten Tag, Frau Katharina Ackermann aus München. Ich möchte nur kurz einen Beitrag sagen. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe der Sendung gerne gelauscht. Ganz wichtig finde ich, dass man den Depressiven in der Mündigkeit lässt oder zurück in die Mündigkeit bringt und fragt, was sind die Ursachen für die Depression im Umfeld? Bin ich überarbeitet? Habe ich schlechte Gedanken? Oder halte ich eine Situation aus, die mir nicht gut tut? Bin ich einsam? Denn es gibt doch Gründe im Leben für die Depression und ich finde es immer sehr gefährlich, und das fand ich erfrischend jetzt gerade auch an mir und all ihren Beiträgen, ich finde es immer sehr gefährlich, wie im Alltag damit umgegangen wird, die Überforderung geht weiter, die Einsamkeit bleibt bestehen, genau. Und es wird ein Medikament draufgeschmissen. Und ich möchte mich auch gerne meinem Vorredner noch kurz anschließen, die Ernährung ist so wichtig. Ja, man kann richtig. Mit Nahrungsergänzung auch so viel machen, aber richtig. Auch mit Sport, mit Bewegung. Richtig. Natürlich richtig. Bringen Sie mal einen Depressiven dazu, spazieren zu gehen, das ist natürlich, das macht ein Depressiver nicht. Ja. Aber ganz da genau. Mal Programme, Selbsthilfegruppen hier, wir sind alle depressiv. Wir haben jetzt eine Sportlehrerin, die geht mit uns Nordic Walken zweimal richtig. Die Woche und sich da zusammenzuschließen. Und weg von den Medikamenten, denn ich bin sicher, dass dadurch, und das habe ich in meiner Praxis auch erlebt, ich bin sicher, dass dadurch die Gehirnchemie sich dann auch wieder reguliert und wieder richtig. Gesund wird. Denn die Gehirnchemie ist doch eine Folge von dem, was in unserem Leben nicht stimmt genau. Und nicht die Ursache.
Genau. Frau Ackermann, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Gesagt haben, nur unterschreiben, bin sehr dankbar für diesen Beitrag nochmal, auch wieder Ernährung und dann die ganzen Dinge der Umgebung, auch Dame 1, nicht, wenn wir, die hat ja mitgehört, hat dieses jetzt auch mitgehört, wie wichtig das ist, Dinge in der ganzen Umgebung sich genau anzugucken, denn der Depressive empfindet alle diese Dinge auch wieder etwas kritischer, sodass die Dinge draußen alle ihn mehr belasten als den Gesunden, in Anführungsstrichen, wer ist schon hundertprozentig gesund. Aber wie gesagt, ausgezeichnet, vielen Dank auch für die Hinweise, die Sie jetzt gerade da eben nochmal gegeben haben.
Ja, vielen Dank, Frau Ackermann. Schöne Grüße nach München. Ein Punkt, den die Frau Ackermann gerade gesprochen hat, möglichst weg von Medikamenten. Das würde ja, ich Sie bitten, also, noch mal kurz zu vertiefen.
Das ist, ja, warum? Weil oft die anderen Dinge, die ich genannt habe, die 10 anderen Dinge, die Dame hat ja Wert drauf gelegt, jetzt gerade die Frau Ackermann, das Ganze, was da alles da reinspielt, hineinzusehen. Der Psychiater, aber ohne Vorwurf nochmal, verschreibt zu schnell, vielleicht auch manchmal ein Arzt, dann ist er das los. Es hilft etwas, aber bei manchen eben nicht, weil die anderen Dinge zu schwierig sind, die machen das Medikament unmöglich oder hintertreibendes. Von daher, ich lehne nicht die Medikamente ab, aber das andere sollte im Vordergrund stehen, zu gucken, was da gespielt wird. Und dann gezielt das Medikament, dann sitzt das auch besser als eine Notlösung. Dann ist das Medikament eine Notlösung und das finde ich nicht gut.
Mhm. Es kann ja sein, man ist von den Medikamenten runter oder weit runter und dann kommt eine neue Situation, wo man unsicher ist, der Körper reagiert wieder in bekannten Maße.
Das hat sich aber rumgesprochen, das wissen die meisten auch, gerade die Medikamente haben Langzeitwirkungen. Wenn einer hergeht, der fühlt sich jetzt wohl und dann setzt er das Medikament ab. Das machen sehr viele und das ist hochgefährlich. Es geht sogar so weit, dass eine ganze Reihe Leute mit Selbstmord geendet haben, weil sie plötzlich nach Wegnahme des Medikaments, das hat ja eine ganz bestimmte Wirkung, plötzlich solche Rückwirkungen eintreten können.
Also man muss da vorsichtig damit umgehen, auch mit dem Arzt, denke ich, offen drüber sprechen, wie man am besten das leben kann, damit es eben eine gute und eben auch die anderen Faktoren beachten. Herr Rute, ganz herzlichen Dank. Ich könnte noch, glaube ich, stundenlang mit Ihnen darüber weitersprechen, denn es ist ja auch eine große Not. Inzwischen Depression ist ja eine Volkskrankheit geworden, wo viele Menschen betrifft. Wir haben jetzt gar nicht über Burnout gesprochen, wir haben gar nicht über viele andere Möglichkeiten gesprochen, aber ich glaube, der Grundtenor, der Grundduktus ist klar geworden, dass um was es bei Depression geht, was die Ursachen sind, vielfältig, aber was man auch tun kann, wie auch ein gläubiger Mensch damit umgehen kann.
Ja, ja.
Ich glaube, den Bogen haben wir so einigermaßen hinbekommen. Ist gar nicht leicht bei so einem komplexen Thema.
Ja,
aber ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Herr Rute, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns für diese Sendung zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank.
Ja.
Und ich darf Sie, liebe Hörer und Hörer, noch darauf hinweisen, dass diese Sendung wie alle unsere Lebenshilfesendungen aufgezeichnet worden ist. Und Sie können sie nachhören, entweder per CD, indem Sie sich eine CD bestellen, unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich sage die Nummer nochmal, 08328 921 120. Um sie selber nochmal nachzuhören oder auch an andere Menschen weiterzugeben, wo sie merken, Mensch, das wäre doch gut, wenn der das mal oder sie mal das hören könnte. Sie können sie auch im Internet nachhören unter www.horeb.org. Dort gibt es die Rubrik Podcast, aktuelle Sendemitschnitte. Und da unter der Lebenshilfe-Rubrik Gesundheit von dem heutigen Datum dann die Sendung nachhören und diesen Service nutzen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, zum Beispiel über die Bücher von Reinhold Rute oder auch über das Buch von Pater Anselm Grün, das Herr Rute in der Sendung genannt hat, können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. So, das soll mal genügen an Informationen für Sie. Dies war die Lebenshilfe. Wenn Depressionen Ihren Alltag verdunkeln, als selbstbetroffene Person oder als jemand, der eine depressive Person begleitet, dann hoffe ich sehr, dass diese Sendung Ihnen hilfreiche Impulse gegeben hat. Alles Gute für Sie. Danke fürs Zuhören. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ihr Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.